Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Ich bin der Moderator heute Abend und ich war auch Teil des Projektteams um Jürgen Beckmann, das sich in den letzten 2 Jahren darum bemüht hat, das Thema Biodiversität in den urbanen Gärten Freiburgs zu thematisieren, voranzubringen, neue Impulse zu geben. Und ich freue mich sehr, dass viele Leute heute gekommen sind, trotz der großen Konkurrenz, die wir ja heute Abend haben. Prinz Charles läuft im Kino. Und Martin Ott ist erzählt über Kühe, aber trotzdem sind hier einige Leute gekommen, das freut mich sehr. Es ist auch in der Tat ein sehr wichtiges Thema, denke ich, das oftmals nicht ausreichend beachtet wird. Und deswegen haben wir eigentlich auch in den letzten 2 Jahren die Erfahrung gemacht, das Thema Saatgut, das Thema Kulturpflanzenvielfalt muss noch viel stärker in den Diskurs kommen bei urbanen Gärtnern. Und da sage ich jetzt direkt mal, urbane Gärtner, was ist das? Ist das jetzt der Schrebergärtner? Also für uns, wir sehen urbane Gärtner erstmal als Oberbegriff für alle Menschen, die in der Stadt gärtnern. Und was wir auch bei dem Projekt versucht haben, ist, dass wir verschiedene Leute adressieren. Das bedeutet übrigens auch Landwirtschaft in der Stadt. Da haben wir ja hier den Gastgeber Andreas Dilger, der das praktiziert. Also wir haben eine ganze Bandbreite von urbanen Gärtnern, die auch heute repräsentiert sind. Wir fangen an mit Jürgen Beckmann, der das Projekt vorstellen wird und auch die Ergebnisse des Projektes und aber auch ein bisschen zu den Hintergründen von Biodiversität in der Stadt und auch Biodiversität in urbanen Gärten und das Stadt-Land-Gefälle dazu. Weil früher war uns klar, also Biodiversität, das ist draußen irgendwie auf dem Lande. Aber heutzutage ist alles, wie so oft, anders, als man denkt. Und in der Tat gibt es auch einiges an Studien, die eben Biodiversität vor allen Dingen in Städten jetzt verorten. Aber dazu mehr. Apropos Stadt, wir haben auch von der Stadt Hermann Heudorfer hier, der die Perspektive der Stadt schildert, und zwar nicht nur den Status quo, sondern auch ein bisschen Rückblick und nach vorne guckt. Wir haben Aktivisten hier von der Bienenkoop, der gerade gegründeten, die das Thema Bienen und Biodiversität darstellen in der Stadt. Und wir haben Pro Specie Rara natürlich auch nochmal hier, Jürgen Beckmann und Iris Förster, die die Arbeit der Organisation vorstellen hier in Deutschland. Gut, bevor ich jetzt große Reden schwingen, würde ich direkt an Jürgen Beckmann übergeben von Pro Specie Rara Deutschland, der uns einen Vortrag hält über die Förderung der biologischen Vielfalt in den urbanen Gärten von Freiburg. Wenn Fragen kommen, können wir die natürlich direkt adressieren nach dem Vortrag, aber wir haben zum Schluss der Veranstaltung auch noch Platz für eine Diskussionsrunde, wo diese Fragen aufgegriffen werden können. Also dann viel Spaß und ich gebe weiter an Jürgen Beckmann.
Förderung der biologischen Vielfalt in den urbanen Gärten von Freiburg. Das war also das Thema eines Projektes, was wir jetzt fast zwei Jahre bearbeitet haben. Und Peter Volz hat das schon mal vorgestellt. Mir geht es heute erstmal darum, Einstieg zu finden in dieses Thema biologische Vielfalt in der Stadt. Also hier einfach mal so eine Übersicht über die verschiedenen Räumlichkeiten, die eben von Natur erobert werden in der Stadt. Und es ist sicherlich immer so, je viel strukturierter eine städtische Zone ist, umso höher ist auch die Artenvielfalt. Und je einfacher, monotoner es ist, desto weniger wird auch die Artenvielfalt vorhanden sein. Kommen wir mal zu diesem Begriff. Also Biodiversität ist oft die Rede, biologische Vielfalt. Es bezeichnet erstmal die Vielfalt des Lebens auf der Erde, das, was so jedermann erstmal als Natur beschreiben würde. Und es umfasst eben so, die eine Ebene ist die Artenebene, das ist Population, also wenn man jetzt aus dem biologischen Perspektive reinguckt, Ökosysteme sind da genauso gemeint. Was man vielleicht unterscheiden muss, ist, dass es eben auch diese sogenannte Agrobiodiversität gibt. Das ist diese biologische Vielfalt in Landwirtschaft genutzten Bereich. Also dann fallen nicht nur Arten an, sondern eben auch bei Tieren die Rassen und bei Pflanzen die Sorten. Und es geht eben auch um Mikroorganismen, die dann zum Beispiel bei Bierherstellung verwandt werden oder Milchsäurebakterien beim Käseproduktion. Es gibt so eine Konvention über die biologische Vielfalt. Das ist 1992, gab es eine Konferenz in Rio. Und seitdem ist es so, also geht es darum, bewusst in den einzelnen Nationen diese biologische Vielfalt zu fördern. Und das heißt, auch in Städten ist das ein Ziel, aber da wird sicherlich Herr Heudorfer einiges zu erzählen. Nur, damit man jetzt, erstmal geht es mir hier den Einstieg zu finden. Mehr Natur in der Stadt heißt auch, es hat auf das Stadtklima Auswirkungen, es wird die Feinstaubbindung verstärkt und der Wasserhaushalt reguliert. Also es ist so, ich habe irgendwo gelesen, in Australien, die Stadt Canberra, die haben, ich glaube, 400.000 Bäume in Canberra angepflanzt, ganz bewusst, um eben diese Effekte auf Stadtklima, auf Feinstaubbindung und den Wasserhaushalt auszulösen. Darüber hinaus ist Gesundheit und Wohlbefinden der Einwohner befördert und die Lebensqualität durch die Freude an der Natur. Es ist ja auch so eine Studie, einfach mal um so Verweise zu geben. Ich glaube, in England, über Sheffield war es, da hat man herausgefunden, dass die Leute sich da deutlich wohler fühlen, wo die Artenvielfalt, also zum Beispiel auch der Vogelarten, höher ist, obwohl sie selbst, also nicht jetzt Ornithologen sind und da Detailkenntnisse haben, sondern einfach so diese, der Mensch diese Wahrnehmung oder diese Sensibilisierung hat für eine vielfältige Struktur der Natur. Ja, schon erwähnt ist es ja, wenn wir über biologische Vielfalt reden, dann glaubt jeder, ja, die Welt ist im ländlichen Raum ist es okay oder stabil und in der Stadt ist es ja eher problematisch. Und da muss man sagen, das hat sich einfach in den letzten 20, 30 Jahren dieses deutlich gewandelt. Hier, ich habe mal einfach nur das Beispiel, du wirst dann nachher weiter drauf eingehen, aber die Bienen, es ist einfach so, dass sie in einem ländlichen Raum ein sehr kurzzeitiges Angebot nur haben an Nektar bei Raps- und Obstbaumblüte und in der Stadt einfach immer irgendwo was blüht. Und genauso ist es jetzt von der Belastung her gesehen, Pestizideinsatz ist auf Feldern, ackerbaulich genutzten Feldern, einfach wesentlich höher als in der Stadt. Und auch eine andere Studie, auf die ich hier kurz verweise, ist, da wurde eine Untersuchung gemacht über das Aufkommen von Vogel- und Schmetterlingsarten, einmal in der Stadt und auf dem Land. Und das Ergebnis war, dass die offene Flur, also Feldflur, so wenn wir uns heute mal so Rheinebene vorstellen, dann hat man ja so ein Bild drauf, was ist da alles wächst, außer Mais. Und dann ist es tatsächlich mittlerweile so, dass es die Agrarlandschaft noch weniger Arten aufweist als die großstädtische City-Bereich. Also das finde ich jetzt schon bedenklich. Ja, wie gesagt, ich will versuchen, einfach so heranzuführen. Es geht ja nachher mehr oder stärker noch um diese Agrobiodiversität. Hier aber nochmal, also wenn jetzt in Stadtgärten biologische Vielfalt gefördert werden soll, dann gibt es einfach gezielte Möglichkeiten, Einmal auch, um Wildbienen so durch sogenannte Nisthilfen zu unterstützen. Also einmal gibt es einfach Frühblüher. Hier sind Krokus, Schaboxkraut genannt, also weiß ich, Schlehen, Berberitzen gehören auch zu. Das sind Pflanzen, die werden wirklich nur von Wildbienen bestäubt. Also von daher ist es eben wichtig, dass solche Bienen auch eine Möglichkeit haben, räumlich sich niederzulassen. Andererseits gibt es ganz einfache Hilfen, die schon oft genannt werden, Nistkästen für Vögel und Fledermäuse aufzuhängen. Trockensteinmauern fördert eben Eichdechsen und Insekten, dass die sich da aufhalten. Es gibt eben auch für Teiche, wenn man Teiche anlegt, Kröten und Molche, die dann stärker kommen, oder eben so ein Totholzhaufen, wo der Igel sich gerne drin versteckt. Wichtig ist einfach, wenn wir hier über urbane Gärten und Biodiversität sprechen, dass eben auch die Vielfalt bei den Gemüsepflanzen oder Gemüsearten dazu zählt und dass diese ganz bewusst auch gefördert werden sollten. Urbane Gärten und Agrobiodiversität. Also ich gehe jetzt mal nicht so stark darauf ein, was hat alles diesen Verlust der Vielfalt ausgelöst, sondern mehr zu zeigen, wo gibt es Ansätze, weil das ist es auch, was wir mit unserem Projekt auch versucht haben, hier die urbanen Gärtner, ob Schrebergärtner oder die Gemeinschaftsgärten, auch darauf hinzuwirken, dass man eben sich dieser Förderung der Artenvielfalt oder Kulturpflanzenvielfalt auch widmen kann. Ja, wenn man so sich an diese selbstgezüchteten Sorten als Hobby annähert, ist es einfach interessant, auf diese, traditionellen Sorten einzugehen, die eben geschmacklich auch eine hohe Variabilität haben. Andererseits ist es auch so, man kann mit diesen traditionellen samenfesten Sorten auch tauschen, das Saatgut, kann auch das Wissen über Sorten weitergeben. Also das sind ja, gerade in den urbanen Gärten ein ganz großer Anreiz, dass man eben auch eine gewisse politische Motivation hat zu sagen, wir wollen hier, weg vom, von der intensiven Nutzung, von Ressourcenverbrauch, sondern dass man mehr hinkommt zu ökologischem Anbau und eben auch dann eben Biodiversität einbeziehen könnte. Was ein wichtiger Aspekt ist, wenn man über Saatgut und Saatgutgewinnung redet, dass es auch neue Fertigkeiten entwickelt oder angelernt werden müssen. Also dieser Samenbau ist etwas, was einfach die Kenntnisse weitgehend verloren gegangen sind. Das ist mal ein Bild von Erdbeeren. zeigt einfach wirklich, wie vielfältig diese Sorten ausfallen können. Und es ist, mittlerweile hat sich also die Tomatenvielfalt hat sich schon etabliert, da ist man wieder dabei. Aber es gibt eben außer Tomaten noch auch andere Gemüsearten, wo man das machen kann. Kurz nochmal auf diesen Verlust. Also Schätzung zufolge ist es in den letzten 50 Jahren 75% der vorhandenen Pflanzensorten verschwunden. Es gibt Studien auch hier in Mitteleuropa, dass die sagen, in Industrienationen ist der Anteil bei 90%. Beispiele könnte ich jetzt nennen, meinetwegen beim Getreide, bei Weizen hatte man zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch 1000 Sorten in Deutschland, die angebaut wurden, waren es am Ende eben nur noch 30. Das wird sich in den letzten 20 Jahren eher noch mehr eingeschränkt haben. Die Ursachen für diesen Verlust sind eben relativ vielfältig. Also es ist schon, eins Ursache ist einfach, wie sich die Landwirtschaft in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, wo eine industrielle Landwirtschaft, die hoch rationalisiert worden ist, die aber eben auch Dünger und Pflanzenschutz intensiv einsetzt. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass es immer im Sortenspektrum eine Einengung gegeben hat. Es ist vor allem auch die Saatgutindustrie. Also wenn man heute mal schaut, wie viele Konzerne sind noch auf dem Weltmarkt tätig, so sind das mittlerweile durch zigtausend Fusionen nur noch 5 Global Organisationen wie Monsanto, Syngenta. Und die 5 Organisationen haben einen Anteil von 75% des also globalen Saatgutmarktes. Also da sind einfach ganz massive wirtschaftliche Interessen auch, diesen Saatgut als Wirtschaftsfaktor nutzen zu können. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist einfach, man hat ungefähr 7000 Arten, die landwirtschaftlich genutzt werden können bei Gemüse und Kräutern. Man hat aber 120 Gemüsearten, die, sag ich mal, heute in der Nutzung sind. Wenn man das aber jetzt nochmal sieht, wie viele Anteile, so ist das irgendwie so bei 5 Gemüsearten machen allein, 30 machen alleine 90% aus. Und 3, also wenn genau Weizen, Mais und Reis guckt, die machen allein den weltweiten Nahrungsenergie von 60% aus. Also da hat einfach auch eine massive Einengung stattgefunden und das hat auch Auswirkungen oder parallel dazu in unserem Nutzung von Fastfood und Fertiggerichten. Also das alles engt dieses Sortenspektrum ein. Wenn wir jetzt aber genau eben nicht nur den Fokus drauf setzen wollen, dass diese Vielfalt verloren geht, sondern wie kann man sie wieder erhalten, wie kann man sie wieder zum Leben erwecken, so ist es einfach wichtig, dass man hier nochmal so guckt, diese Entwicklung, dass man in den 50er Jahren Saatgutgewinnung war noch Teil der gärtnerischen Ausbildung. Also die Leute haben das noch gelernt und nachher, wenn wir über die Schrebergärten reden, da kann man das einfach sehen. Wenn die älteren Leute, so über 60, die haben dieses Wissen teilweise noch drauf, weil sie es eben von Großeltern gelernt haben oder Eltern. Dieses Wissen über, wie man Sorten vermehrt, wie man sie auslässt, wie man damit umgehen muss, das ist mehr und mehr verschwunden. Also heute, wenn man dann in dieser urbanen oder Gemeinschaftsgärten-Szene sich umhört, dann ist es eben so, dann lernt man das aus Fachbüchern, dann guckt man ins Internet. Also das ist etwas, was so als Wissen einfach nicht mehr da ist. Und die Hauptursache, dass eben diese Saatgutgewinnung auch nicht mehr so stattfindet, ist einfach, dass es mehrheitlich Hybridsorten sind, die heute genutzt werden, weit über 90%. Und diese Hybridsorten lassen sich nicht mehr so vermehren. Also sie sind schon vermehrbar, aber die Eigenschaften, die sie haben, verlieren sie dann in der nachfolgenden Generation. Ich werde da später nochmal auf diese Hybridsorten eingehen. Ich habe hier nochmal so einfach so ein Bild, einfach in so eine, was man so auf dem Marktstand sieht. Und Sie müssen sich wirklich vorstellen, wenn wir heute über Saatgut reden, ich klammer mal bewusst Gentechnik aus, so ist das 99% Hybridsorten, die genutzt werden. Und das ist, also bei einigen, Mais ist es fast ausschließlich, Roggen mittlerweile auch, Zuckerrüben sowieso, aber eben auch im Gemüsebereich, Möhren, Spinat, also da ist es der Anteil so hoch, aber dieser Anteil ist auch so hoch bei über 90% im ökologischen Anbau. Und das ist, was oft nicht so bewusst ist. Und da arbeiten Organisationen, hier habe ich mal Demeter-Schilder, also ganz bewusst entgegen, dass eben diese Anteil an den Hybridsorten dann auch reduziert wird. Und es gibt dann eben solche Saatgut-Firmen wie Bingenheimer Saatgut, die eben ganz bewusst für den ökologischen Land- und Gartenbau Saatgut produzieren, was eben samenfest ist. Ja. Gehen wir mal auf diese traditionellen samenfesten Sorten ein. Also so, man muss sich so vorstellen, bis in die 80er Jahre ist es so, also des letzten Jahrhunderts, ist es so gewesen, dass im Gemüseanbau, auch im Produktionsgemüseanbau, diese samenfesten Sorten noch hauptsächlich genutzt wurden. Also bis in die, also seit den 60er Jahren gibt es diese Hybridsorten hier in Deutschland, dass sie sich so anfangen durchzusetzen. In Amerika wurden die schon in den 40er Jahren eingesetzt. Und sie haben einfach diese Sorten, die haben einfach eine eigene Geschichte. Und diese Geschichte, das ist jetzt nicht nur, viele kennen wahrscheinlich die Alplinsen, also man muss nicht nur diese Geschichte von solchen oder, weiß ich, Filderkraut oder, es ist, weiß ich, mir fällt jetzt Feldtauer Rübchen noch ein, also es ist so eine uralte Sorte, die der Goethe gerne gegessen hat. Also man muss ja nicht nur auf diese Exoten eingehen, sondern einfach gucken, wenn ich mich jetzt selber jetzt wieder mit diesen Sorten beschäftigen möchte, dass ich dann einfach Sorten auswähle, wo ich einfach einen Bezug zu entwickeln kann. Also wo ich weiß, wie ich mit ihnen umgehen muss. Und was der Vorteil eben ist, sie sind frei verfügbar, da keine Lizenzgebühren erhoben werden, im Gegensatz eben zu den Hybridsorten. Aber sie dürfen auch nur in Kleinstmengen gehandelt werden. Was, ich lese das jetzt hier nicht vor, aber samenfeste Sorten ist einfach so, dass sie sich also eben dieses natürliche Vermehrungspotenzial haben, im Gegensatz zu den Hybridsorten. Das sind ja sogenannte durch Inzucht gewonnen, also es sind reinerbige Linien, die immer weiter in diese Reinerbigkeit oder in diese Inzucht gezüchtet werden. Und dann werden zwei solcher Inzuchtlinien miteinander gekreuzt und der Effekt ist der, dass die daraus hervorgegangenen Saatgut, das hat dann so eine hohe Ertragssteigerung, die ist einfach gegenüber samenfesten Sorten um 10-20% höher und dass die eben auch eine hohe Homogenität besitzen. So, jetzt kommen wir mal auf unser Projekt näher ein. Ein Bild hier einfach mal in Schrebergarten. Der eine nutzt es zur Erholung und pflegt seinen Rasen, der andere macht Gemüsebau. Aber was hier ganz interessant ist, vielleicht einfach nochmal, dass man so die Artenzahlen vergleichen kann. Also das, was ich vorhin sagte, was im Produktionsanbau ist, also in der Mitte haben wir den Gartenbau, da ist es einfach beim Obst 30, aber im Kleingärten immerhin doch 50 Arten. Beim Gemüseanbau ist es so, dass 35 im Gartenbau genutzt werden, 25 Ackerbaupflanzen in der Landwirtschaft, aber so 114 in Kleingärten. Und so ähnlich ist beim Gewürzpflanzen das gleiche Niveau, aber Zierpflanzenbau ist auch da höher. Also mir ging es einfach um diese Tendenz zu zeigen, dass was wir vorhin sagten, dass es im Land immer weniger wird und in der Stadt mehr. Das heißt also auch Arten, die in der Feldflur nicht mehr leben können, ziehen sich dann in solche Räume zurück. Die andere Gruppe, die auch wesentlicher Bestandteil unseres Projektes war, waren eben diese neuen urbanen Gärten. Die meisten von Ihnen kennen das ja, also wie heute, ob in Milchtüten oder in Bäckerkisten oder in Holzkisten oder auf Balkons einfach der Gemüsebau stattfindet. Wir haben, das sind jetzt so, ich gebe hier nochmal ein paar Ergebnisse bekannt von der Umfrage, die wir gemacht haben. Also im Rahmen unseres Projektes war es einfach wichtig, den Kontakt zu den einzelnen Gärteninitiativen zu bekommen. Zu Schrebergärten war das sehr, sehr schwierig. Da haben wir mehrere Anläufe machen müssen. Aber hier nochmal einfach die Altersstruktur. Brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Also Schrebergärten sind deutlich älter. Viele von Ihnen, über 50%, haben auch einen Migrationshintergrund. Hier, ich weiß, ist das lesbar noch? Eindeutig nicht. Also die unterste Linie, also links, also von mir, ja für Sie auch links, ist die Schrebergärten. Da geht es darum, dass der höchste Anteil ist eben das, wofür nutzen Sie die Grünfläche, ist Erholung und dann an zweiter Stelle Produktion und dann Freude am Gärtnern. Während das bei den urbanen Gärten andersrum geartet ist, da ist es das gemeinschaftliche Gärtnern, was am meisten genannt wurde. Da ist es die Begegnungsstätte und die Lernmöglichkeit. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar Fragen, also so Fragen, die wir gestellt haben, hier die Auswertung dieser Umfragen, einfach nur mal so durch, um so Tendenzen Ihnen aufzuzeigen. Also hier ist nochmal deutlich dieser Unterschied. Wir haben jetzt hier links die Schrebergärten, da ist Tomaten, gut, Tomaten, also ich weiß nicht, jeder isst, glaube ich, in Deutschland 20 Kilo im Jahr. Also das ist einfach ein hoher, da ist an erster Stelle immer, auch als Gemüseverbrauch. Und dann kommen aber hier schon Gurken und das zeigt eben nochmal den Bezug zu den Migrationshintergrund, weil viele, die in den Schrebergärten angetroffen haben, kommen eben aus Osteuropa und Russland, Kasachstan waren die Hauptnennungen da. Wir haben dann mal eine Frage gemacht, wo beziehen Sie Ihr Saatgut? Und haben einfach aufgrund der Antworten, die sich eben so auf dann Antworten kamen wie Supermarkt, Discounter, Baumarkt, Gartencenter, darauf kann man ziemlich sicher den Rückschluss machen, dass das Hybridsaatgut ist. Also hier sieht man bei den Schrebergärten ist der Anteil 59% und Samenfest 13%. Und bei den urbanen Gärten ist es genau umgekehrt. Da sind es 10, wenn ich es richtig lese, und 29% nehmen Samenfest. Eine andere ganz interessante Ergebnis ist, gewinnen Sie Ihr Saatgut selber? Also wir wollten einfach wissen, machen die diese Vermehrung tatsächlich selber? Und es ist erstaunlich viel, dass immerhin hier 62% gesagt haben, sie gewinnen das Saatgut selber bei den Schrebergärten und 75% bei den urbanen Gärten. Also ich gehe jetzt nicht auf die Aussagekraft dieser Aussagen ein, aber es ist zumindest eine eindeutige Tendenz. Und dann war die Frage, woher stammt Ihr Wissen zur Saatgutvermehrung? Und da ist es auf der einen Seite eben die Schrebergärten, die das eben noch lernen von den Eltern oder Verwandten. Und dann erst wird genannt die Fachliteratur, Bücher oder Freunde. Anders ist es bei den urbanen Gärten. Hier ist es die Fachliteratur, die an erster Stelle steht. Und dann über Freunde, Bekannte oder eben übers Internet. Dann war die Frage, warum habe ich jetzt eine übernommen? Bevorzugen Sie Hybriden vor samenfesten Sorten? Und hier ist es eben so, dass die Antwort ist jetzt nicht immer eindeutig ausgefallen, aber die Tendenz ist einfach schon, dass, ja haben gesagt 6%. 8% waren diejenigen, die keine Präferenz hatten. 38% konnten das nicht beantworten. Und Nein waren 48%. Also dieses hat für uns nochmal klar gemacht, dass diese Thematik zwischen Hybriden und samenfesten Sorten, dass das einfach wirklich, also es ist einfach auch, man muss da einfach Fachwissen drüber haben, um diese Unterschiede verstehen zu können, aber auch über die Auswirkungen einfach ein Bewusstsein entwickeln. Und hier ist eine ganz deutliche, die samenfeste Präferenz ist hier bei den urbanen Gärtnern deutlich höher. Aber ich fand es vielleicht als zum Schluss ein Beispiel einfach hochinteressant, dass wir im Schrebergarten waren, jemanden befragt haben, der aus Polen kam und auf die Frage, ob er denn sein Saatgut vermehrt, sagt er, ja, das macht er immer schon. Und sage ich, klappt es denn auch so? Nee, hier klappt das jetzt nicht mehr und ich weiß gar nicht, warum. Also das ist ja auch wirklich nicht einfach, also das so einfach zu thematisieren, aber da haben wir gemerkt, wie wichtig auch dieser Aufklärungsbedarf war. Okay, das war's von meiner Seite. Danke für die Aufmerksamkeit.
Graham Smith, der wesentlicher Initiator war von den urbanen Gärten in Freiburg mit Bambis Beet. Und Graham, ich freue mich sehr, dass du da bist. Kleiner Applaus auch. Und genau, vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, was du machst, warum es passiert ist und welche Bedeutung auch vielleicht Biodiversität für dich hat. Ja.
Ich habe das ein bisschen missverstanden. Ich war im Garten. Ich dachte, ich wurde eine Führung im Garten gemacht. Ich war 2 Stunden im Garten. Heute haben alles wirklich gut geschildert und alles picobello gemacht. Morgen beim guten Wetter, ihr könnt es mal anschauen im Theater. So, genau. Wie man dazu kommt. Also ich bin Tänzer und Choreograf. Ich bin kein Gärtner. Ich bewege mich ganz oft durch urbanen Projekten, durch Tanz in Schulen und verschiedene Einrichtungen, vor allem in Haslach. Da war ich aktiv, als die Schrebergärten dann runtergerissen waren und als Guerillagärtnerei dann kurz mal aufgetaucht war. Als ich irgendwann zurückgeholt war am Haus sozusagen, habe ich die Rasenflächen vor dem Theater dann gemerkt, dass die wirklich Brachflächen sind. Ist mir plötzlich dann bewusst geworden. Gerade als ich die Planung gesehen habe für die Becken auf die Seiten, für Wasserbecken, so ein Wasserfontäne-Plan, also für die Neugestalten, die Platz der alten Synagoge. Und dann dachte ich eigentlich, man muss nicht unbedingt was gegen tun, aber was dafür machen. Und sozusagen die Mehrwert dieser Orten, die nicht wirklich im Bewusstsein, wirklich als Gemeinschaftsort, als Ort der Begegnung und auch Orten, wo man über Biodiversität, über Vielfalt, über interkulturelle Gedanken, auch ins Essen dann überlegen kann. Zum Glück, unser erster Kooperationspartner war ProSpecies Rara und Transition Town. Ich habe eine kurze Zwischennutzung gekriegt von der Bürgermeister. Es hieß damals, bis der Bagger kommen. Und ich dachte, das wäre 2 Jahre. Und wir haben es dann aufgebaut aus altem Holz aus dem Theater und schwarzem Holz. Man sieht es heutzutage, es fällt ein bisschen auseinander und wir arbeiten dran, dass es ein bisschen nachhaltiger wird, dass es ein bisschen länger dann vor dem Theater bleiben kann. Was schön ist zu hören, ist tatsächlich, dass es war nicht nur den Garten, sondern die schlechte Planung von den Architekturen, also die Architekten da. Es war alles einfach zu teuer, das könnte niemand bezahlen. Die mussten ein paar Millionen sparen und das hieß dann, ihr habt doch diesen schönen Garten vor dem Theater, lasst es einfach doch. Insofern, das ist eine Sieg, aber es ist, also nicht wirklich ein Sieg, also doch, schon, also es bleibt auf jeden Fall. Bei mir, also sehr spannend ist tatsächlich, dass die Samen von 2 Jahren von diesen Pflanzen, die, also zum Thema vermehren, ich nehme dann die Samen, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, ich habe keine Ahnung, was die sind, ich werfe die im Boden und dann schießen die wieder raus. Es ist unglaublich. Und es gibt tatsächlich Pflanzen, so vor allem Flugsalaten, die irgendwie 3 Jahren, ich glaube, die sind Flugsalaten, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt Pflanzen da, die sind nicht zu töten. Es ist wirklich der Hammer. Und ich bin wirklich kein Gärtner, aber so ist es wirklich leicht gemacht. Aber zum Glück haben wir auch, weil es ein Gemeinschaftsgarten, haben wir viele Leute, die auch Ahnung haben. Und ich sehe das eher als ein großes Kunstprojekt, die etwas mit Sozialplastik zu tun hat und auch natürlich ein Mehrwert an eben wie im Netzwerk wie heute Abend oder andere Institutionen, die auch andere Interessen haben an Saatgut oder Essenskultur oder was auch immer. Genau. Zum Glück bleibt es, wie gesagt, wir suchen immer noch aktive Menschen, immer vorbeikommen, immer was pflücken und immer gerne was pflanzen. Es gibt, also ich habe ein PowerPoint, aber die ist verschlüsselt auf meinem Rechner und da gibt es keinen Adapter. Aber das ist okay. Ich muss eigentlich gar keinen PowerPoint machen, weil es steht vor dem Tor im Theater. Also es ist wirklich kristallklar. Ich bin einfach zu erreichen im Theater, falls ihr wirklich eine Führung wollt oder mehr integrieren will. Ich bin im Theater, 4. Stock, graham.smith@theaterfreiburg.de. Mein Name steht überall auf die Schilder. Ihr könnt mich jederzeit mailen oder finden und ich komme runter im Tanzhosen. Wir tanzen mit Karotten. Ich muss mal überlegen, ob es gibt noch was zu sagen, außer Das Gemeinschaft, das Gemeinschaftliche, das ist so ein schweres Thema, die man vielleicht auch mal erwähnen soll bei dieser Gemeinschaft, also weil es klingt immer so wie ein Riesenerfolg, das ist sehr schwer, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Ja, momentan scheitert der Garten tatsächlich an, also es war gebaut von 80 Menschen, aber der Pfleger macht 3 Menschen. Und es ist einfach zu groß für 3 Menschen. Wir werden es ein bisschen verkleinern, weil wir können es nicht mehr. Und auch ein interessanter Aspekt, interessant im Sinne von, wie ein Gemeinschaftsgarten wird dann umgenutzt. Der Café, der Bar unter dem Theater, die würden sich gerne beteiligen in dieser unserer konsumfreie Zone in Freiburg und wollen sich dann tatsächlich da pächtern. Und wir haben gesagt, okay, das brauchen die, das verstehe ich auch, und wir haben zu viel Platz, wir können es auch nicht gut pflegen, und deshalb gibt es jetzt momentan einen Umbruch da in den Urban Garten auf der Seite, wo die Uni-Bibliothek ist, und da wird der Restaurant einfach wachsen, und wir werden unseren Urban Garten hauptsächlich in einen Obstwald verwandeln, weil es weniger aufwandintensiv ist, und ein oder zwei Beeten dann tatsächlich kleinteilig behalten und als Gemüsebeeten dann benutzen. Falls ihr da guckt, da ist wirklich quer, also es ist alles zusammengesät, das ist total Wild West. Profigärtner drehen durch, wenn ihr das angucken. Kinder freuen sich, ja, weil es gibt, also es ist nicht nur rein von irgendetwas, es ist gar nicht organisiert und jeder kann pflanzen. Das ist wirklich toll. Genau. Wenn es gibt Fragen, dann bin ich bereit jederzeit. Ja?
Wie verstanden bleibt dieser Garten, wenn, die, ja. wenn der Platz umgestaltet sein
wird? Ja, die bleibt. Also ich bleibe auf jeden Fall bis 2017, dann weiß ich nicht mehr. Es ist halt Künstlerleben. Es gibt andere in der Stadt, die möglicherweise länger bleiben, und wir versuchen dann eine Lösung zu finden, die über einen Intendant gehen kann. Sozusagen, wenn die nächste Intendant kommt, dass die nicht gleich mit der Bulldozer kommt und alles platt macht. Von der Stadt darf es bleiben. Aber es, das ist auch, ich bin in Kontakt mit anderen Urbaner Gärten, und meistens der Stolperpunkt ist der Staat selber. Und wir haben eine große Glück, weil wir haben, dieses Terrain vor dem Theater gehört uns, es gehört nicht der Staat. Wir gehören der Stadt, deshalb ist es ein bisschen grau, aber wir können entscheiden, was wir machen mit unserem Gelände. Wir müssen das in Absprache mit dem Bürgermeister machen, aber wenn wir über auf die andere Seite vom Platz der Synagoge einfach anfangen würden zu pflanzen, das würde gar nicht gehen. Also wir würden sofort Probleme kriegen. Wir haben sogar unsere Beetboxen da, als wir Künstler aus Jerusalem gehabt haben. Wir haben die Beetboxen auf Platz die alte Synagoge mit denen bewegt. Es hat 1,5 Wochen gedauert, bis wir einen stinkenden Anruf gekriegt haben von der Gartentiefbauamt. Wegen keine Kommunikation. Keine Ahnung, ob die es zugelassen hätte, wenn wir es mit denen dann kommuniziert hätten, aber wir haben es so einfach mit einem Gabelstapler gemacht. Und es war eine schöne Aktion. Es hat plötzlich dieser Ort, die wirklich verschollen ist, da in die Ecke, einen neuen Wert gegeben. Leider im Herbst, es war ein bisschen kalt, ein bisschen dunkel, aber die Aktion selber war sehr schön. Und darum geht es eigentlich bei diesem Urban Garten vor dem Theater, das ist eine Kunstaktion. Es ist nicht für Publizität, es ist halt Kunst. Wenn man das so verstehen kann.
Okay. Danke, Graham Smith, für den spontanen Vortrag. Super, vielen Dank. Als nächstes haben wir Stefanie Koch zu Gast. Sie wird uns etwas über die neu gegründete Bienenkorb erzählen und über Biodiversität und urbane Imkerei. Ein Applaus für Steffi Koch, bitte.
Ja, ich habe eine kleine PowerPoint mitgebracht, das sind aber nur ein paar Seiten und es wird auch kein Text drauf zu finden sein, außer Untertitel. Ja, ich bin Stefanie Koch, ich bin Imkerin hier in der Stadt Freiburg und habe mit einigen sehr engagierten anderen Imkern die Bienenkoop gegründet. Die Bienenkoop ist ein solidarischer Verein, der ist eine solidarische Imkerei. Eine Imkerei, die gemeinschaftlich Honig produziert und Bienenprodukte produziert für ihre Mitglieder. Wir haben keine, also wir haben, der Verein hat vereinseigene Bienen, Gemeinschaftsbienen, an denen gemeinschaftlich gearbeitet wird. Und um das zu gewährleisten, ist uns die Ausbildung unserer Mitglieder ein wichtiges Anliegen innerhalb des Vereins, innerhalb der Koop. Und über die solidarische Organisationsstrukturen hinaus sind wir aber auch ein Verein, der sich mit dem Erhalt der Artenvielfalt und dem Schutz der Honigbiene und auch der Wildbienen befasst. Genau. Ich bin heute hier auf der Veranstaltung zum Thema Biodiversität in der Stadt und in den urbanen Gärten. Und deswegen, es wurde gut hergeleitet, aber ich möchte doch die Frage klären, was Bienen eigentlich mit der Biodiversität zu tun haben. Und tatsächlich sind sie wichtige Schlüsselakteure, denn Bienen bestäuben anders als andere bestäubende Insektenarten. Das heißt, also die bestäuben, aber sie haben die Besonderheit, dass sie Pflanzen nicht nur für sich selbst als Ernährungsgrundlage anfliegen, sondern dass sie das tun, um Pollen und Nektar für ihre Brut zu sammeln. Das heißt, sie fliegen mehrere Male, viele, viele, viele Male die Blüten an und bestäuben nicht nur als Nebenprodukt die Blüten, sondern sie sind in der Lage, Pollen mit sich zu tragen und tun das absichtlich, um eben diesen Pollen für ihre Nachkommen einzulagern und ihre Nachkommen damit zu füttern. Das ist der Grund, warum Bienen eine ganz besondere Rolle spielen, wenn es um Bestäubung geht und wenn es um Artenvielfalt geht. Nicht nur Honigbienen spielen da eine große Rolle. Die Rolle von Wildbienen wird häufig unterschätzt. Es ist mittlerweile sogar so, dass auch Wildbienen zu landwirtschaftlichen Zwecken eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Erdhummel, die bei der Kultivierung von Tomaten eingesetzt wird, oder aber die ich übrigens auch vor 2 Tagen bei uns im urbanen Garten am Theater beobachten durfte, eine Erdhummelkönigin, die sich da ihr Nest gebaut hat. Die Mauerbiene, die wird für die Bestäubung der Mandelblüte verwendet, und die Blattschneiderbiene bevorzugt für die Bestäubung der Luzernenblüte. Ein Hinweis darauf, dass eben nicht nur Honigbienen, sondern eben auch Wildbienen eine wichtige Rolle als Bestäuber spielen. Die Gegenüberstellung oder Städte, was spielen Städte für eine Rolle, wenn es um Biodiversität geht, auch das wurde schon gut dargestellt. Es geht da vor allem um die Gegenüberstellung. Unser Umland ist geprägt häufig durch Monokulturen. Hier, was wir im badischen Raum häufiger sehen, Weinbau. Das erschien mir passend, auch wenn der Andreas Dilger das ganz anders tut als viele seiner Kollegen. Und in der Stadt hingegen gibt es eben einen höheren Artenreichtum durch die vielen Gärten. Das bedeutet für die Biene, dass sie im Umland weniger Nahrungsmöglichkeiten findet und weniger Nistmöglichkeiten. Das wiederum führt zu ihrem Rückgang. Ich habe erst gestern ganz alarmierende Zahlen da gehört, die mir nicht bekannt waren, aber ich fand das ziemlich beeindruckend. Es hat mich sehr beeindruckt. Mir wurde gesagt, dass seit den 1950er Jahren ein Bienenvolkrückgang bis 2014 von 185.000 Völker auf 65.000 Völker zu verzeichnen ist. Und das finde ich erstaunlich, weil es wohl angeblich nicht primär am Pestizideinsatz liegt, sondern primär daran, dass die Völker im Umland einfach keine Nahrung mehr finden und verhungern. Genau, aber auch Pestizide und Herbizide sind natürlich wichtig zu erwähnen, denn der Pestizideinsatz führt dazu, dass Bienen stark zurückgehen. Entweder sind sie direkt davon betroffen und sterben durch den Kontakt mit den Pestiziden, oder aber in zweiter Instanz, weil sie ihren Orientierungssinn verlieren und einfach nicht mehr nach Hause finden. Oder eben auch durch den Herbizideinsatz, weil es einfach einen Pflanzenrückgang gibt, vor allem an Wildpflanzen, die als Nahrungsgrundlage für vor allem spezialisierte Wildbienen zwingend notwendig sind. Genau. Deswegen ist es wichtig, das Bild zeige ich euch gleich, ich hab nur ein paar Folien. Genau, in der Stadt geht es den Bienen besser, weil es einfach ein höheres Nahrungsangebot gibt. Hier blüht es von Februar bis Oktober. In der Regel finden Bienen und auch Wildbienen hier immer reichlich zu essen. Es gibt natürlich auch immer wieder kurze Nahrungslücken, die es gilt zu füllen. Das ist also eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben als Bienenkoop, dass wir genügend Bienenweiden in die Stadt bringen und das eben auch in einer guten Kooperation mit der Stadt selber, mit der Stadt, also mit dem Garten- und Tiefbauamt tatsächlich, einer sehr guten Kooperation. Das Garten- und Tiefbauamt stellt uns auch Standorte für unsere Bienenvölker zur Verfügung. Das ist eine sehr gute Allianz bislang. Und es ist aber eben nicht nur ausreichend, es ist zu beobachten, dass viele Menschen gerne blühende Blüten in ihren Gärten haben und da auch einen hohen ästhetischen Wert drauf legen. Häufig ist es aber so, dass es keine guten Blühmischungen sind. Einerseits, weil es entweder keine heimischen Arten sind, die eben für die spezialisierten Wildbienenarten dann ungeeignet sind, oder aber weil die Blumen züchterisch so verändert wurden, dass die Blüte gefüllt ist, so nennt man das. Und jetzt kommen wir zu dem Bild. Und da habe ich ein Beispiel hier mitgebracht, weil ich das auch sehr aufschlussreich finde. Hier handelt es sich um eine Stockrose. Eine Stockrose wird eigentlich sehr, sehr gerne von den verschiedensten Bienenarten angeflogen. Aber diese Stockrose, die ist so gefüllt mit Blütenblättern, dass die Bienen die Pollen nicht mehr erreichen können. Das heißt also, um eine Biodiversität in den Städten zu erhalten, und dafür ist der Bestand von Bienen und Wildbienen zwingend notwendig, eben weil sie diese hohe Bestäubungsleistung haben, ist es auch wichtig, dass wir Aufklärungsarbeit leisten und Öffentlichkeitsarbeit und den Menschen einfach erzählen, dass es einfach auch mit blühenden Blumen häufig nicht getan ist, sondern dass da eben auch noch andere Dinge eine wichtige Rolle spielen. Wie zum Beispiel auch der Bau von Wildbienennistplätzen. Das ist eine Aktion vom letzten Wochenende, die war sehr schön. Hier am Deichleweiher haben wir gemeinschaftlich ein Wildbienenhotel gebaut. Es gab viele Menschen, die gekommen sind und uns geholfen haben, viele Menschen, die sehr interessiert waren. Und ich finde, auch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist ein sehr schönes Wildbienenhotel geworden. Und das Foto, das finde ich auch sehr treffend, weil eben dieser generationsübergreifende Wissensaustausch da tatsächlich auch aktiv stattgefunden hat. Genau, so, ja, also so viel zu meinem Beitrag. Wer Interesse hat, mehr zu erfahren über uns, Bienenkoop Freiburg heißen wir, da ist die Internetadresse, wir würden uns freuen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Steffi Koch. Ich würde jetzt das Wort übergeben an Iris Förster von Pro Specie Rara, die uns die Arbeit der gastgebenden Organisation heute nochmal en Detail vorstellt. Nicht wahr?
Eigentlich geht es darum, was die Leute machen können.
Okay. Einmal Applaus für Iris Förster, bitte.
Genau, hallo. Ich arbeite für Pro Specie Rara, das haben wir ja heute schon ein paar Mal gehört. Und ich wollte jetzt eigentlich nur kurz was zu Pro Specie Rara sagen, dass Sie so einen Eindruck bekommen und dann vor allem auch darüber sprechen, was jeder von uns tun kann für den Erhalt der Vielfalt. Also nicht nur dieses Gärtnern, sondern dass man auch noch andere Sachen machen kann. Pro Specie Rara gibt es in der Schweiz schon seit über 30 Jahren, deswegen sind die da ein bisschen größer als hier in Freiburg. Da ist es eine Stiftung und die erhalten in sehr vielen Gärten zusammen mit Ehrenamtlichen ganz viele sowohl Gemüsesorten als auch Obst, Beeren und dort auch gefährdete Tierrassen. Es gibt dann dreimal Pro Specie Rara in der Schweiz, die sind dann eben auch im französischen Teil und im italienischen Teil der Schweiz mit insgesamt 10.000 Gönnern, also das sind Leute, die regelmäßig Geld spenden. und 3500 Aktiven, das sind Menschen, die entweder bestimmte Tiere betreuen, also züchten oder auch Sorten bei sich betreuen und anbauen. Also ein ziemlich großes Netzwerk und in Freiburg gibt es uns seit 2011, da ist das alles noch ein bisschen im Aufbau. Die Ziele, das hatten wir ja schon mal, es geht einmal grundsätzlich um den Erhalt dieser traditionellen Sorten. Das hatte der Herr Beckmann ja eben noch gesagt, dass von den ursprünglich mal vorhandenen Kulturpflanzen und Sorten, die wir hatten, je nach Zahl 75% bis zu 90% einfach schon weg sind, ausgestorben sind. Das, was es noch gibt, wollen wir gerne erhalten, als auch, also die Sorte an sich, aber auch diesen genetischen Pool, den es damit gibt, den wir vielleicht auch irgendwann mal wieder brauchen, wenn sich die Umweltbedingungen ändern und so weiter. Die natürlich auch eine kulturelle Vielfalt darstellen, weil man die in einer bestimmten Weise genutzt hat, die Sorten. Sie werden bestimmt in einer bestimmten Weise angebaut, geerntet. Ja, man bereitet sie in einer bestimmten Weise zu. Und auch dieses Wissen versuchen wir zu erhalten und weiterzugeben, was an diesen Sorten dranhängt. Genau, und wir wollen einfach, dass dieses Saatgut allen zur Verfügung stellt, die ein Interesse daran haben. Das ist eben nicht, du hattest das ja auch kurz angesprochen mit dem mit der Saatgutverordnung, das war ja versucht worden auf EU-Ebene, das ist jetzt, vor einem Jahr ist dieser Kommissionsvorschlag ja abgelehnt worden und jetzt ist tatsächlich, muss es neu erarbeitet werden. Also es gibt dieses neue Saatgutverkehrsgesetz, ist erstmal abgelehnt. Da sollte das ja sehr eingeschränkt werden. Zu den Erhaltungsmethoden generell, also es gibt ja einmal die Genbanken, das kennt man vielleicht, wo Saatgut eingelagert wird. Dann wird es in regelmäßigen Abständen wieder ausgebracht, damit man wieder ein frisches Saatgut hat. Und im Prinzip liegt es aber einfach nur in Schränken sozusagen oder auch im Eis in Spitzbergen. Und wir versuchen das lebendig zu erhalten. Das heißt, die Sachen werden immer wieder angebaut, genutzt. Ich sehe, ja, wie sie aussehen, was sie brauchen und die Pflanzen können sich auch immer wieder anpassen, wenn sich jetzt die Umweltbedingungen ändern oder sich auch einfach weiterentwickeln. Genau, und das ist so ein bisschen auch das Schwierige, das sehen wir auch gleich nochmal, es gibt eben auch ein Netzwerk, es gibt verschiedene Erhalterorganisationen, aber die Sache ist, das ist schon auch gewollt und das ist auch ein Ziel nach Rio und so weiter, auch vom Bund, dass man auch diese Lebenderhaltung oder On-Farm-Erhaltung macht. Im Moment passiert jetzt aber nur was in den Genbanken, das heißt, die werden unterstützt und gefördert. Und seit Jahren will man schon auch diese On-Farm-Erhaltung ja, unterstützen. Es passiert aber nichts. Das heißt, das ist ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Das sind Vereine, das sind Organisationen wie wir, die da ganz viel machen und versuchen, diese Sorten zu erhalten. Die Saatgutfirmen profitieren letztlich noch davon, dass es so erhalten bleibt, aber wir kriegen halt kaum Unterstützung. Genau, das hatte ich ja schon gesagt. Jetzt komme ich so Schritt für Schritt zu den Punkten, was man selber machen kann, um die Vielfalt zu erhalten. Also es gibt verschiedene Organisationen. Es gibt einen Dachverband in Deutschland, Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt. Also da ist auch die Arche Noah drin, aus Österreich kennt man vielleicht, eine große Erhalterorganisation, ein Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzen. Um die Obstsorten kümmert sich der Polunk-Verein und dann gibt es noch eine Gesellschaft zur Erhaltung alter Haustierrassen. Wir sind dabei und noch verschiedene andere Organisationen, die sich zum Teil um Teilbereiche kümmern oder die regional nur tätig sind. Bei diesen Organisationen kann man eben auch Saatgut erwerben. Das ist natürlich alles samenfest, das hatten wir eben schon das Thema, und das sind traditionelle Kulturpflanzensorten. Dann gibt es das Ganze auch, oder es gibt eben auch Saatgutfirmen, die gewerblich sind, also zum Beispiel Dreschflegel, Sativa in der Schweiz, auch in Deutschland, und Bingenheimer, die sowohl alte Sorten haben, als auch alte Sorten Weiterentwicklung, als auch Neuzüchtung machen, zum Teil speziell für den Ökolandbau. Da kann man auch Saatgut bekommen von samenfesten Sorten. Wenn man jetzt nicht mit dem Saatgut anfangen will, kann man auch Jungpflanzen kaufen von samenfesten Sorten. Und auch von vielen Pro Spezierara Sorten. Wir machen jetzt zum dritten Mal dieses Jahr den Setzlingsmarkt beim Mundenhof am 9. Mai. Da machen dann Gärtner aus der Region mit, die diese Jungpflanzen ziehen, zum Teil auch für sich, zum Teil für diesen Setzlingsmarkt. Saatgut kann man auch noch kaufen. Und das finde ich besonders schön, es gibt diesen alten Klostergarten bei der Kartause, wo jetzt das United World College ist. Die machen auch einen Schaugarten für uns und die ziehen auch Setzlinge für uns und sind dabei bei diesem Markt. Was man noch machen kann, also wir hatten ja eben schon das Thema, dass das noch nicht mal mehr Teil der Gärtnerausbildung ist, dieses Saatgut selber zu nehmen, schon seit langem nicht mehr, sondern dass immer nur gekauft wird. Was wir machen, eben auch diese Wissensvermittlung, ist ein Samenbaukurs oder zwei Samenbaukurse. Die finden statt im Samengarten in Eichstätten, da am Kaiserstuhl. Das sind jetzt Bilder vom letzten Jahr, das machen wir regelmäßig. Und zwar ist es ja so, bei unserer Lebenserhaltung baut es darauf auf, dass wir Sortenbetreuer und Sortenbetreuerinnen haben, die selber bei sich im Garten zwei Sorten anbauen, das Saatgut ernten, dann einen Teil an uns zurückschicken, an die Bibliothek so zur Absicherung und zum Teil eben anderen anbieten. Das ist so das System. Und wenn man Interesse hat, kann man von diesen wiederum Saatgut beziehen. Das sind so die aktiven Helfer. Und um so eine Qualität sicherzustellen von dieser Saatgutarbeit, kann man das auch erstmal ausprobieren, ob man auch dann das gefällt, einfach mit samenfesten Sorten. Gibt es eine Anleitung dazu, ist auch bei einigen Sorten gar nicht so schwierig, jetzt bei Bohnen, Erbsen und so weiter. Und dann gibt es eben diesen Kurs, wo wir einmal so ein bisschen diese botanischen Grundlagen erklären, wo muss ich aufpassen, was kann sich verkreuzen, was befruchtet sich selbst, was ist fremdbefruchtet, also von Bienen und so weiter. Und dann machen wir ganz viel praktisch, also diese Aufbereitung, wie komme ich jetzt an das Saatgut von der Tomate ran und dreschen, lagern, wie bewahre ich das auf? Dann, das hatten wir letztes Jahr auch im Rahmen des Projekts gemacht, urbane Biodiversität in urbanen Gärten, eine Tomatentauschbörse. Die soll dieses Jahr wieder stattfinden. Der Termin ist noch nicht ganz klar, aber es wird im August sein. Und wo, ist auch noch nicht ganz klar. Aber das steht dann auf unserer Internetseite. Genau, das eine ist, wir hatten selber auch Tomaten dort, samenfeste Sorten. Das heißt, man konnte einfach Tomaten probieren und Saatgut mitnehmen von der Sorte, die einem besonders geschmeckt hat. Also es gab alle Farben und verschiedene Formen, das war echt toll. Und man kann nicht selber, also entweder gerade die Tomaten mitbringen, die man hat, oder auch das Saatgut, was man schon gemacht hat, und dann tauschen. Das ist ja das Schöne, wenn man einmal Saatgut macht, hat man ja oft auch ganz viel und kann davon eben abgeben. Ja. Und das ist jetzt auch ganz neu, oder seit letztem Jahr, dass man zum Teil diese alten Sorten wieder kaufen kann. Das läuft jetzt über den Bio-Großhändler Rinkli in den Eichstätten. Ich kann nicht genau sagen, in welchen Biomärkten das jeweils ist, weil es ja deren Sache ist, ob sie jetzt beim Großhändler die Sorten bestellen oder nicht. Aber es ist halt so, dass sich einige von diesen Sorten für eine Vermarktung eignen. Also nicht alle, ne? Es heißt immer so, ja, die müssen sich irgendwann auch wirtschaftlich tragen, wie jetzt zum Beispiel das Alpinsenprojekt oder so. Aber es gibt ganz viele von diesen alten Sorten, die werden nie wieder in die Läden kommen. Also die sind einfach auch im Hausgarten angewiesen, weil die immer einen langen Zeitraum abreifen, weil die gar nicht mit den modernen Produktionsmethoden klarkommen, nicht gelagert werden können, nicht transportiert. Aber zum Teil, das sind so ein bisschen auch dann unsere Stellvertreter, die in den Läden landen, gibt es eben Sorten, die man wieder vermarkten kann. Und das testen die auch, also in der Schweiz wurde das schon sehr aufwendig getestet, das sind so ungefähr 10%. Und wir haben versucht, ein Sortiment zusammenzustellen, was so ein bisschen übers Jahr geht, dass man immer auch irgendeine Pro Spezie Rara Sorte in den Läden finden kann. Und man kann aber auch samenfestes Gemüse kaufen, auch für den Wochenmärkten, in Hofläden oder auch sich liefern lassen mit der frischen Kiste. Ich nenne jetzt mal drei, also mit denen arbeiten wir auch zusammen, das ist eben Piloviri, Querbeet und die Gärtnerei Witt aus Emdingen. Das ist jetzt nicht... Genau, das ist nicht vollständig, aber ich wollte auch sagen, also ich meine, es gibt diese Möglichkeit, es gibt Gärtner, die sich dafür einsetzen, die nicht nur Hybride anbauen, und genauso lohnt es sich auch einfach mal nachzufragen oder dieses Bewusstsein zu schaffen, dass da ein Interesse ist, dass man nicht einfach nur das Gemüse so kauft oder das hübsche, gleichfärbige Gemüse will, sondern eben auch das Samenfeste gerne hätte. Und das ist auch sehr unterstützenswert, was diese Gärtnereien machen. Genau, als letzter Punkt, also wir brauchen auch Spenden, wir brauchen auch Geld, um das zu machen, was wir tun, und wir suchen auch immer Leute, die mitmachen, nicht nur eben diese Sorten anbauen und diese Saatguternte wieder zu machen, sondern auch einfach unsere Idee weitertragen oder auf Festen mit dabei sind, bei unserem Setzlingsmarkt mithelfen und so weiter. würden wir uns auch freuen. Das war's. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Iris, für